ITIF ist 1961 gegründet worden, also vor vielen Jahrzehnten. Damals übrigens im Zusammenhang mit dem Verkauf von Starfightern der US-amerikanischen Rüstungsindustrie an die deutsche Bundeswehr, ist dann 1971 schon mal in das Entwicklungsprogramm für Bordrechner eingestiegen beim Tornado. Und der Tornado ist ein Kampfflugzeug, heute der ERDS, wurde eingesetzt im Irakkrieg beispielsweise und mit tödlichen Folgen. Und hat sich dann weiterentwickelt. Also heute zum Beispiel fertigt Litev auch Bestandteile für den Eurofighter, also das größte europäische Kampfflugzeugprojekt. Und da wiederum auch für die Typhoon-Version. Und der Typhoon wird geliefert in einer immens hohen Stückzahl von 72 an das repressive und menschenrechtsverletzende Regime in Saudi-Arabien. Also ich habe mich in den letzten Wochen immer wieder gewundert, weil beispielsweise die Badische Zeitung und andere Zeitungen immer wieder so gesagt haben, wie schlimm es sei, wenn man Saudi-Arabien hochrüstet. Aber dass mal diskutiert werden muss, dass so eine Firma wie Litev massiv von Rüstungsexporten an Diktaturen, das ist in Saudi-Arabien eine Diktatur, profitiert und dass das nicht weit weg ist, sondern dass es vor unserer Haustüre ist, das muss man offen sagen.
Gibt es noch andere problematische Länder, in die Waffen geliefert werden, an denen Litev ja, beteiligt
viele,
ist?
Ganz viele. Und zwar Litev liefert erklärtermaßen an 30 Staaten. Darunter befindet sich beispielsweise Südkorea, natürlich Krisengebiet, Südostasien, auch Konflikt mit Nordkorea. Liefert an die Vereinigten Arabischen Emirate, auch schwerste Menschenrechtsverletzungen. Und, so könnte man jetzt eine ganze Reihe von Ländern aufzählen, wo man sagen muss, dieser Konzern oder dieses Unternehmen ist nicht irgendein Unternehmen, sondern eines derer Konzerne, wenn man jetzt mal den Mutterkonzern auf Northrop Grumman in den USA sieht, der ganz massiv von Kriegen, von Bürgerkriegen, von Spannungen auf der Erde profitiert.
Angesprochen auf die Problematik von Litev und damit auch der Arbeitsplätze bei Litev, verweist die IG Metall darauf, dass Litev seit den 90er Jahren eine Rüstungskonversion betreibt und zwar 50% der Produktion inzwischen nur noch in Rüstung fließe, während es sich vorher um 90% gehandelt hätten. Ist das denn hinreichend?
Na, erstmal muss ich jetzt, wenn ich diese Stellungnahme abgebe, sage, ich bin selber Gewerkschafter, nicht der IG Metall, aber der GEW und von Verdi und wundere mich über solche Aussagen. Ich würde mich freuen, wenn die Kolleginnen und Kollegen bei der IG Metall weiterdenken würden, als zu sagen, das reicht mit den 50%. Ich weiß, dass es im Unternehmen durchaus Bestrebungen gibt, den Rüstungsanteil weiter zu senken. Das ist in jedem Fall sehr zu begrüßen und jeder Arbeitsplatz, der gesichert werden kann über Rüstungskonversion, also Umstellung auf sinnvolle, zivile, nachhaltige Fertigung, ist ein Schritt nach vorne. Und auf der anderen Seite darf man das nicht verharmlosen, was passiert. 50% sind exakt 50% zu viel Rüstungsanteil. Und der IG Metall und meinen Kolleginnen und Kollegen würde ich an der Stelle sagen, da sind Defizite da, weil man das seit langem weiß und Konversionspläne bekanntlich nicht aus dem Ärmel geschüttelt werden können. Also Erfahrungen zeigen, dass man 5 bis 8 Jahre braucht, bis man ein Zivilprodukt auf dem Markt hat. Also Umstellung, Forschung, Entwicklung, Umstellung geht ziemlich lange. Zur Inschutznahme würde ich dann aber auch sagen, es liegt sicherlich nicht an der IG Metall hier in Freiburg alleine. Es liegt vor allem auch an dem Mutterkonzern Northrop Grumman, der natürlich viertgrößter Rüstungskonzern der Welt letzten Jahren und Jahrzehnten immer auf Kriege gesetzt hat und Kriegsprofite gesetzt hat. Und da interessiert sie wahrscheinlich die Position der IG Metall hier wenig. Also was ich mir wünschen würde, wäre ein viel klareres Statement der IG Metall pro Konversion, pro Umstellung. Und ich traue aber wirklich keinem Arbeitsplatz nach, der in der Rüstungsindustrie verloren geht. Ich freue mich über jeden Arbeitsplatz, der dann im Zivilbereich aufgebaut wird. Und noch die große Träne, die man da hat, braucht man nicht zu haben, denn die Ingenieurinnen und Ingenieure, die bei Litev sind, sind hochqualifizierte Kräfte, die finden zweifelsohne, da gibt es ja Angebote in der Region, im Zivilbereich bei anderen Firmen Arbeitsplätze. Also es ist jetzt nicht so, wenn da jetzt jemand im Rüstungsbereich entlassen wird, dass er irgendwie unter Armut leiden würde.
Mhm. Tatsächlich hat auch Antje Weber von der IG Metall davon gesprochen, dass sie hoffe, den Anteil der zivilen Produktion noch weiter zu erhöhen. Allerdings hat ja dieser große Schritt in Richtung Konversion bereits in den 90er Jahren stattgefunden, was ziemlich lang her ist. Der Ruf nach einer solchen Konversion, der fand schon Anfang der 80er Jahre von Seiten der Friedensbewegung statt. Und jetzt sind wir im Jahr 2012. Das heißt, es wäre längst Zeit gewesen, schon weitere Schritte voranzutreiben. zu gehen. Hat sich denn in dieser Zwischenzeit noch mal etwas getan oder ist es jetzt ein Stillstand auf diesem Prozentsatz seit den 90er Jahren?
Also erstmal bundesweit sehe ich eine ganz katastrophale Entwicklung, nämlich dass es innerhalb der IG Metall einen durchaus wahrnehmbaren und starken Arbeitskreis zur Bestandssicherung der sogenannten Mindestkapazitäten bei der Rüstungsproduktion gibt. Dass dabei durchaus in Kauf genommen wird, dass inzwischen sind es ja über 60% der deutschen Waffen insgesamt, die produziert werden, in den Export gehen, dass man durchaus mit Stimme der IG Metall und Unterstützung der IG Metall sogar die Steigerung dieser Rüstungsexporte mitträgt. Also während in Frankfurt sozusagen die wohligen Worte kommen, wir sind für Frieden und Abrüstung, ist es in den Waffenstädten oder in Städten, in denen Waffen produziert werden. Waffenstädte wären Oberndorf, Waffenstadt ist Kassel, ist Friedrichshafen am Bodensee, ist Hamburg und andere. Und eben in Freiburg, wo man dann sagen muss, hier bräuchte man jetzt eine starke Stimme der IG Metall. A, in Sachen Forderung nach Rüstungskonversion und B, im Sinne der konzeptionellen Erarbeitung dieser Strategien, da hat die IG Metall für mein Empfinden in den letzten Jahren zu wenig getan. Also der Vorwurf zu sagen, es ist jetzt 20, 30 Jahre nicht ausreichend passiert, den unterstütze ich und den teile ich.
Du hast auch in einer Rede anlässlich des Tags der Arbeit am 1. Mai 2010 konkret für LITEF einen runden Tisch gefordert zur Rüstungskonversion im Namen des Rüstungsinformationsbüros. Hast du denn darauf irgendwelche Reaktionen erhalten, auch von Seiten der Gewerkschaften oder von Seiten des Unternehmens?
Ich glaube, es ist noch schlimmer. Also Antworten habe ich weder von Gewerkschaften noch von Unternehmensführung gehört. Erstmal muss man wissen, bei LITEF sind die Spannungen im Unternehmen sehr groß. Also Betriebsräte und Vorstände setzen sich nicht leicht an einen Tisch, nicht so leicht wie bei anderen Unternehmen. Zum Teil ist auch eine tiefe Kluft und leider besteht die Kluft dann auch wieder, ich sag mal, zur Gesellschaft, weil Friedensbewegung repräsentiert inzwischen weite Teile der Gesellschaft. Nehmen wir mal die Emnet-Umfrage vom Herbst letzten Jahres, als 72% der Deutschen repräsentativ gesagt haben, sie sind für einen Stopp von Rüstungsexporten. Und das greift natürlich LITEF auch massiv an. Denn LITEF lebt ja nicht davon, dass sie die Bundeswehr ausrüstet. Dieser Anteil ist viel zu klein. LITEF lebt vom Rüstungsexport und da finde ich, dass die IG Metall A, sich mit uns an den Tisch setzen müsste und B, aber auch im Konzern viel, viel mehr Druck machen müsste. Und das ist bisher versäumt worden. Ich würde es begrüßen, wenn es passieren würde.
Ich möchte noch ein bisschen auf eine Kritik der Rüstungskonversion kommen, die auch dann kritisch zu sehen ist, wenn sie tatsächlich stattfindet. Im Moment, du hast schon gesagt, Rüstungsexport wird notwendig für die Rüstungsunternehmen in Deutschland. Die Nachfrage im Inland wird geringer durch den Rückbau der Bundeswehr. Ist da Rüstungskonversion vielleicht nur einfach ein Mechanismus, um die mangelnde Nachfrage abzufedern? Und ist das vielleicht sogar noch schlimmer ein Mechanismus, der jederzeit reversibel ist, wenn die Nachfrage nach Rüstung wieder größer wird?
Also ich gehöre nicht zu denen, die jetzt bitteln und betteln, Leute, erarbeitet Konversionsprogramme. Ich halte es sogar ein bisschen für Augenwischerei, wenn man sich die letzten Jahrzehnte anschaut. Es war immer dann möglich, Rüstungskonversionsprogramme zu erstellen, wenn der Druck auf die Rüstungsindustrie groß war. Und Gespräche wurden dann verweigert, wenn die Aufträge, Beschaffungsaufträge seitens der Bundeswehr, seitens NATO-Armeen oder auch eben Nicht-NATO-Armeen da waren. Da ist ein großes Versäumnis passiert in den letzten Jahren und Jahrzehnten und es ist ganz einfach so, dass Rüstungskonversion manchmal auch instrumentalisiert wird. Ich denke anders. Ich denke, wenn die Beschaffungsaufträge fehlen, dann sollte man das als Chance begreifen. Diese Situation steuern wir zielstrebig an, weil der Etat der Bundeswehr nicht ausreichend, aber wenigstens etwas gesenkt worden ist, weil große Staaten wie Frankreich, Großbritannien, USA deutlich senken ihre Rüstungsetat und jetzt massiver Druck gerade auf LITEF da ist, weil sozusagen die Stammabnehmerländer immer weniger nehmen. Und das wäre eine Chance zu sagen, Leute, jetzt nutzen wir das. Und zwar nicht wieder, um 5 Jahre später oder 10 Jahre später hochzufahren, sondern endgültig mal umzustellen auf eine Zivilproduktion. Da haben Sie meine Unterstützung, da haben Sie die Unterstützung des Rüstungsinformationsbüros und auch der Friedenbewegung. Aber dann zu sagen, wir machen das nur als Zwischenschritt, um dann Arbeitsplätze zu sichern, hinterher wieder in die Rüstungsproduktion, in den Export verstärkt einzusteigen, das würde ich massivst kritisieren.
Abschließend dann nochmal ganz hart gefragt, ist Rüstungskonversion also einfach nur ein Feigenblatt der Rüstungsindustrie?
Naja, es geht nicht mal so weit. Es wäre schön, wenn es so wäre, dann hätten wir wenigstens einen Ansatzpunkt. Ich sehe erstmal bei all den Betrieben, die ich beobachte, und das ist ja nicht nur Litev, das sind auch die großen, wobei Litev natürlich über Northrop Grumman ein großer ist, aber es ist die ERDS, es ist Krauss-Maffei-Wegmann, es ist Rheinmetall, es ist ThyssenKrupp Marine Systems, es ist MTU, es ist Diehl. All diese Unternehmen nehmen sofort die Beschaffungsaufträge an, wenn sie kommen. Es ist noch viel schlimmer. Sie suchen jetzt in dieser Not, wo die Bundeswehr ihre Aufträge senkt, neue Märkte zu erobern, beispielsweise ganz massiv in Brasilien im Moment, ja, und auch in Südostasien, wo ja wirklich zahlreiche Spannungen herrschen und durchaus auf neue Waffenbeschaffungen anstehen. Es ist nicht mal so, dass es ein Feigenblatt ist. Es ist ganz einfach so, dass man jede Gelegenheit nutzt, neue Waffen zu verkaufen und dabei natürlich von einer Bundesregierung unterstützt wird, die die Gesetzgebung nahezu aushebelt auf der einen Seite und auf der anderen Seite ja im Prinzip verlängerter Arm der Rüstungsindustrie ist. Denn Frau Merkel, ihre Minister reisen ja bekanntlich in Länder, um da Staatsvisiten vorzunehmen und haben oft im Gepäck Industrievertreter und auch die der Rüstungskonzerne. Also die Situation bundesweit ist desaströs und da ist Rüstungskonversion seitens der Rüstungsindustrie höchstens ein Feigenblatt. De facto ist es eigentlich so, dass man Kriegsprofite schamlos nutzt.
Das hört sich jetzt alles nach einem ziemlich starken Komplex von Lobby und Politik und Wirtschaft an. Gibt es denn noch irgendeine Chance, sich dagegen zu wehren, ob konkret gegen Litev oder allgemeiner gegen die Rüstungsindustrie, insbesondere in Deutschland?
Also wir haben vor einem Jahr die Konsequenzen gezogen, dass wir die größte Kampagne aller Zeiten aus dem Boden gestampft haben. Die läuft hervorragend. Das ist Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel. Das ist Rüstungsinformationsbüro in Freiburg massiv beteiligt oder intensiv beteiligt, dadurch, dass wir einer der Gründer und auch antreibenden Organisationen sind und auch waren. Und man kann auf der Homepage www.aktion-aufschrei.de alle Informationen kriegen. Das ist sicher neben der Homepage des Rüstungsinformationsbüros, also www.rib-ev.de, die beste Homepage zum Waffenhandel überhaupt. Den kann man sich anschließen, da kann man mitmachen, da kann man Unterschriften sammeln, da kann man Podiumsdiskussionen organisieren oder weiß, wo was läuft.
Und was würdest du denen empfehlen, die sich erstmal informieren wollen, noch tiefer, bevor sie anfangen, Politik zu machen?
Also das eine wäre wirklich, die beiden Homepages zu nutzen. Das andere wäre, ich sage es fast ein bisschen mit Eigenwerbung, im Herbst erscheint Schwarzbuch Waffenhandel, wie Deutschland am Krieg verdient. Das wird verlegt vom Heine Verlag und da gehe ich auf Lesereise. Also wer für vergleichsweise wenig Geld, weil es ein Taschenbuch, sich grundlegend informieren will, beispielsweise wie Lobbypolitik funktioniert, wie Politiker instrumentalisiert werden, wohin unsere deutschen Konzerne wirklich liefern, an welche Diktaturen wir geliefert haben und eben auch weiterhin liefern, welche Politiker verwickelt sind in die Machenschaften, der kann sich Schwarzbuch Waffenhandel ab September besorgen.